Caritas. Caritas, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Caritas. Ich bin Christoph Grätz, Pressereferent beim Caritasverband für das Bistum Essen. Und ich habe heute eine ganz spannende Gesprächspartnerin, Friederike Börner. Wie schön, dass Sie hier sind. Hallo, Frau Börner.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Schön, dass ich kommen durfte.
Ja, wir reden heute über ein spezielles Thema. Es geht um Sexualität im Alter und ganz speziell Sexualität in Altenheimen. Denn der Wunsch nach Nähe und Zärtlichkeit und auch sexueller Befriedigung bleibt oft bis ins hohe Alter bestehen. Sexualität verändert sich vielleicht, gehört aber zum Menschsein dazu. Das heißt, auch Menschen, die in ein Pflegeheim ziehen, weil sie Hilfe benötigen, haben Sehnsüchte, vielleicht sogar das Verlangen nach Befriedigung. Vielleicht haben sie auch einen Partner oder eine Partnerin, die zu Besuch kommt oder verlieben sich sogar neu im Seniorenheim. Wie tragen Altenheime diesen Wünschen nach Nähe und auch sexueller Befriedigung Rechnung? Gibt es so etwas wie eine Privat- oder Intimsphäre in Pflegeheimen? Ich spreche mit Friederike Börner. Sie ist Präventionsbeauftragte der Malteser Wohnen und Pflegen GmbH und ist bundesweit für die Malteser tätig. Richtig?
Das ist korrekt, ja.
Ich habe Ihrer E-Mail-Signatur entnommen, dass Sie Master of Criminology, Criminalistics and Police Science sind.
Ja.
Wie kommt eine Kriminalistin in die Pflege?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir oft auch gestellt habe. Das war tatsächlich eher Zufall. Also von erster Ausbildung her bin ich Erzieherin. Also ich habe wirklich eigentlich so gar nichts mit der Pflege zu tun und beschäftige mich aber mit dem Thema sexualisierte Gewalt schon seit über 10 Jahren. Also während meines Studiums in den verschiedensten Tätigkeiten beruflicher Natur oder auch im Ehrenamt beim Weißen Ring mache ich ganz, ganz viel zum Thema sexualisierte Gewalt. Und habe dann mein Studium der Kriminologie begonnen und hatte durch Zufall die Stellenausschreibung von den Maltesern gesehen und dachte, ach ja, das ist ja total spannend, habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil ich mich einfach sehr, sehr viel mit Kinder- und Jugendarbeit beschäftigt habe zu dem Thema und dachte, Mensch, das könnte ja ein Thema sein, was auch total spannend ist und wo es noch nicht so viel gibt und kann man ein bisschen Pionierarbeit vielleicht an der einen oder anderen Stelle machen und habe mich dann beworben und dachte, naja, mehr als nein sagen können sie nicht. Und ja, mache das jetzt seit über 2,5 Jahren, habe währenddessen auch mein Studium abgeschlossen, habe jetzt eine Vollzeitstelle dort, weil es war vorher nur eine Halbtagsstelle und ja, bin jetzt bundesweit für unsere Einrichtungen zuständig. Wir haben 33 Altenhilfeeinrichtungen, 2 ambulante Pflegedienste und 2 Hospizdienste, die ich zu dem Thema betreue. Ja.
Dann sind Sie eine für mich absolut kompetente Gesprächspartnerin zu diesem Thema.
Ich hoffe doch.
Also, wenn ein Ehepaar gemeinsam in ein Pflegeheim zieht, die haben ja vermutlich schon das ganze Leben nebeneinander verbracht und auch nebeneinander geschlafen, Momente der Zweisamkeit genossen. Und wie kann man denn in einem Seniorenheim auf dieses Bedürfnis eingehen?
Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage an der Stelle, so einfach sie sich vielleicht auch erstmal anhört. Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen auch auf die Gegebenheiten der Einrichtungen an. Also wir haben teilweise auch noch Einrichtungen, wo es Doppelzimmer gibt. Soll es ja nicht mehr so geben. Die werden langsam leider auch umgebaut, sodass es nur noch Einzelzimmer gibt. Aber man versucht schon bei uns in den Einrichtungen auf die Wünsche und Bedürfnisse der Bewohnerschaft einzugehen, dass man vielleicht auch guckt, dass man Zimmer nebeneinander hat, dass man vielleicht auch gerade bei der Abendroutine oder so, dann schaut, dass sie auch zusammen in einem Bett schlafen dürfen oder das Bett daneben geschoben wird. Also ich glaube, da haben Einrichtungen sehr, sehr viel Spielraum, was aber auch immer natürlich auf die Bedürfnisse und auf die Wünsche der Bewohnerschaft, ja,
jetzt fühlt mir das berücksichtigt.
Danke, genau. Ja, ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten und auch nichts, weil an der einen oder anderen Stelle fehlen da, glaube ich, auch noch Räumlichkeiten für. Und es ist natürlich auch ein Thema, was nicht so gerne beiderseits besprochen wird.
Liegt es daran, weil wir zum Teil natürlich auch mit einer Generation zu tun haben, die vielleicht gar nicht gewohnt sind, über Sexualität zu sprechen. Es ist ja auch zum Teil bei jüngeren Menschen wahrscheinlich auch nicht unbedingt immer einfach, über dieses Thema zu reden.
Total. Also das hat ganz, ganz viel auch mit Scham zu tun. Das ist einfach noch ein tabuisiertes Thema. Und das hat ja auch viel mit unserer Erziehung, mit unserer Sozialisation zu tun. Also wenn ich darüber nachdenke, dass wir ja teilweise noch Kriegsgenerationen in den Einrichtungen haben, die haben ganz andere Themen gehabt damals, als Sexualität zu besprechen. Und ich habe immer das Beispiel von meiner Oma. Die findet das immer ganz, ganz schrecklich, wenn ich sie als Beispiel rannehme. Aber das macht es für mich meistens greifbarer, weil meine Oma ist eine total moderne Frau, hat mittlerweile noch ein Smartphone, schickt WhatsApps und, ne, also total super, aber versuchen Sie mal mit der über das Thema Sexualität zu sprechen. Das gab es früher halt einfach nicht. Und ich glaube, die Menschen sind auch einfach ganz anders groß geworden als wir heutzutage. Also für uns ist es total normal, wenn wir im Tatort ein homosexuelles Pärchen sehen, was sich küsst oder so. Das gab es früher einfach nicht. Und deswegen war es total verpönt, da hat man nicht drüber gesprochen. Und das fällt den Menschen einfach total schwer, darüber zu sprechen, weil sie einfach nicht gelernt haben, darüber zu sprechen. Sie haben die Sprache dazu nicht. Und auf der anderen Seite haben wir dann aber auch die Pflegekräfte, die Pflegeassistenz, der soziale Dienst, die sich auch schwer damit tut, weil es ist natürlich auch erstmal eine Hemmschwelle zu sagen, Mensch, Herr Müller, wie sieht's denn so aus? Haben Sie da noch ein Bedürfnis nach Nähe, nach Sexualität? Das ist für beide Seiten auch super, ist ja auch ein sehr, sehr intimes Thema, ne?
Woran erkennen Pflegekräfte, dass dieses Bedürfnis da ist?
Auch da ist es wieder unterschiedlich. Also ich glaube, es kommt auch darauf an, was für eine Vorerkrankung der Mensch hat. Also gerade bei demenziell veränderten Menschen sehen wir, dass das Sexualverhalten schon an der einen oder anderen Stelle nochmal gesteigerter ist. Manchmal kommt es gar nicht raus und die Menschen unterdrücken das die ganze Zeit. Manchmal kommt es aber auch raus im Sinne von, da wird dann auf einmal das Ehepaar im Bett erwischt und dann wird die Tür zugeknallt und dann kriege ich einen Anruf, Mensch, Frau Börner, wir haben da ein Problem, was letztendlich ja eigentlich gar kein Problem sein sollte, weil die Menschen haben ein Recht darauf, ihre Sexualität ausleben zu dürfen, auch bei uns in den Einrichtungen. Und wir müssen halt Räumlichkeiten schaffen, wo sie Zärtlichkeiten, intime Berührungen auch erleben dürfen.
Stichwort sexuelle Selbstbestimmung.
Ja.
Die hört ja mit der Demenz nicht auf. Die Nein. kennt auch keine Altersgrenze. Richtig. Das heißt, die Menschen müssen die Möglichkeit haben, ihre Sexualität selbst zu bestimmen.
Ja.
Gibt natürlich auch Grenzen, da wo es dann unter Umständen auch Übergriffigkeit geht.
Ja, man muss da einfach sehr, sehr sensibel an das Thema rangehen. Also eine offene Kommunikation ist immer das, was ich ganz, ganz oft und ganz viel auch in den Schulungen predige. Und dass wir da einfach auch ins Gespräch gehen. Und wir müssen an der Stelle auch unsere Scham so ein bisschen verlieren. Weil wenn wir sprachfähig zu diesem Thema sind, dann können wir auch herausfinden, was der Bewohner oder die Bewohnerin braucht. Und natürlich gibt es Grenzen, gar keine Frage. Auch da muss man gut schauen, das ganze System einfach mit einzubinden. Also sprich nicht nur die Einrichtung, sondern auch Angehörige, gesetzliche Betreuer, wenn es die gibt. Einfach zu schauen, was für Möglichkeiten haben wir, wo sind unsere Grenzen als Einrichtungen und wo finden wir da irgendwie vielleicht einen Kompromiss, eine Lösung, was können wir tun, damit derjenige oder diejenige nicht übergriffig wird. Also auch da müssen wir genauer hinschauen.
Da waren jetzt viele Stichpunkte drin, auf die ich alle eingehen würde gerne. Fangen wir mal mit dem Thema des offenen Gesprächs über die eigene Sexualität an. Mhm. Sie haben es gerade gesagt, in Schulungen ist das immer ein Thema. Was heißt das?
Also bei uns gibt es die Präventionsschulung zum Thema sexualisierte Gewalt. Da müssen all unsere Pflegekräfte, die im sozialen Dienst arbeiten, also alle, die quasi in der Einrichtung arbeiten, müssen verpflichten zu dieser Schulung. Das heißt, die haben entweder mit mir das Vergnügen oder mit externen Fachreferenten, mit denen wir zusammenarbeiten, weil ich natürlich nicht bundesweit die ganzen Schulungen geben kann. Und am Anfang gibt es immer einen kurzen Teil, weil diese Schulung geht halt auch nur 6 Stunden. Also da schaffe ich gar nicht, alles im Detail zu besprechen. Aber ich versuche am Anfang so ein bisschen für das Thema empfänglicher zu machen. Also wir besprechen auch das Thema Sexualität, Scham, was das alles bedeutet, was da alles mit einher spielt. Also das, was ich vorhin auch schon gesagt hatte, die Sozialisation, die Erziehung, die Kultur, in der man aufgewachsen ist, all das spielt ja auch eine Rolle. Und ich lade die Pflegekräfte auch immer dazu ein, offen dafür zu sein, aber auch ihre eigenen Grenzen zu wahren. Also wenn ich selber ein Problem damit habe, über meine Sexualität zu sprechen, muss ich das ja nicht zwingend tun, sondern da auch offen das Team auch nutzen, weil wir sind multiprofessionell in den Einrichtungen unterwegs und da einfach auch offen zu kommunizieren. Mensch, ich kann mit dem Herrn Müller da nicht drüber sprechen. Ja, kannst du das vielleicht übernehmen? Ist das irgendwie unangenehm? Ja, also auch da sich selber gut zu reflektieren und da auch genau drauf zu schauen und auch auf seine eigenen Signale zu achten, das finde ich immer super, super wichtig. Weil sonst ist es auch nicht authentisch. Wenn ich mich da hinsetze, mit dem Herrn Müller drüber sprechen möchte und Herr Müller wird aber sofort merken, dass mir das total unangenehm ist und dass ich mich unwohl fühle. Und dann fällt es ihm vielleicht auch schwerer, sich zu dem Thema zu äußern. Und deswegen da auch genau hinzuschauen, es hat ja auch immer was mit einer Sympathie zu tun, ja, mit einer Chemie. Wir arbeiten mit Menschen zusammen. Es ist immer etwas völlig Individuelles. Da gibt es keine Formel F, wie vielleicht bei dem Bankkaufmann oder so, sondern da muss man genau hinschauen und sensibel dafür sein. Bei wem passt es vielleicht? Wer kann mit wem sprechen? Und da aber auch offen im Team mit umzugehen, das finde ich immer super wichtig.
Super. Tolle Antwort. Sexualität hat ja auch immer wieder mit Übergriffigkeit zu tun. Ich muss das Thema nochmal ansprechen. Mich interessiert natürlich, wie Ihre Mitarbeitenden darauf geschult werden, wo gibt es Anzeichen, wo gibt es Situationen, wo Pflegekräfte erkennen, ja Moment, irgendwas ist jetzt hier nicht ganz richtig. Ja. Erstens, woran erkenne ich es? Zweitens, was machen Sie dann, wenn Sie das mitbekommen in der Pflege?
Ja, also wir machen das in den Präventionsschulungen so, dass wir anfangen, darüber auch zu sprechen, was sind Grenzverletzungen, was sind Übergriffe. Also das ist ja wie so ein Stufenmodell, kann man sich das ja gut vorstellen. Und wir versuchen auch schon bei Grenzverletzungen genauer hinzuschauen. Und das kriegen die bei uns in den Schulungen mit. Also das versuche ich immer zu erklären. Die Hausleitungen werden auch regelmäßig geschult. Wir haben regelmäßige Austauschtreffen, wo wir auch nochmal Dinge besprechen können. Und ich sage auch immer, ich bin dazu da, um für euch zu sprechen oder mit euch Dinge zu diskutieren. Ruft mich an, schreibt mir eine E-Mail. Ja, also ich benutze das Wort tatsächlich, benutzt mich als Ressource, weil dafür bin ich da. Und lieber einmal zu viel anrufen als einmal zu wenig. Und meistens ist das Bauchgefühl das Erste und das Richtige, weil wir alle im sozialen Bereich ein Gespür dafür haben. Und wir kennen unsere Bewohner und Bewohnerinnen und wissen ganz genau, heute ist vielleicht kein guter Tag. Und wenn sich das über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt, da einfach nochmal genauer hinzuschauen oder auch nochmal mit dem Team ins Gespräch zu kommen oder halt wirklich bei mir anzurufen und einfach vielleicht nochmal einen Rat abholen. Und bei Grenzverletzungen fängt das ja schon an. Und genau da müssen wir halt hingucken. Und manchmal kriegen wir es leider auch gar nicht so mit, weil vieles ja auch hinter verschlossenen Türen passiert. Die Zimmer sind ja quasi wie die Mietswohnungen der Bewohnerschaft und da stehen ja auch nicht immer alle Türen offen. Und leider passiert es auch, dass wir dann erst von Dingen erfahren, wenn es dann halt leider schon zu spät ist und wenn eine Übergrifflichkeit oder ein Missbrauch stattgefunden hat. Und da aber auch nochmal gut hinzuschauen, das Team gut abzuholen, die betroffene Person, das ganze soziale Umfeld auch ins Gespräch zu gehen, zu schauen, was können wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch als Präventionsbaustein mit installieren, dass sowas vielleicht nicht mehr vorkommt. Und da einfach auch transparent zu sein, auch in der Kommunikation und im Handeln auch. Das finde ich super, super wichtig, die Menschen auch dann einfach mitzunehmen und zu sagen, Mensch, wir kümmern uns darum. Und manches darf man halt auch aus Datenschutzgründen nicht unbedingt mitteilen, was da so vielleicht auch arbeitsrechtlich im Hintergrund passiert. Aber zu signalisieren, wir sind da und wir geben unser Bestes, damit sowas nicht mehr passiert und wir kümmern uns. Weil viele, glaube ich, auch so ein bisschen das Gefühl haben von, wir werden sonst ein bisschen alleine gelassen. Und das versuche ich halt aufzubrechen, aufzuklären und das seit 2,5 Jahren. Und ich bin bei weitem noch nicht fertig.
Ja, für mich stellt sich die Frage, gibt es vielleicht auch so eine Art Vermeidungsstrategie, vielleicht eine Idee, wie man kritische Situationen vielleicht sogar vermeiden kann? Oder vielleicht ist es sogar gar nicht geboten, kritische Situationen zu vermeiden, sondern vielmehr darauf zu achten, was passiert jetzt genau und dann im richtigen Moment das Geeignete zu tun.
Ich glaube, Vermeidungsstrategien ist immer, kann positiv, kann aber auch negativ sein. Deswegen, also ich bin immer ein Verfechter davon, die offene Kommunikation zu suchen mit dem Team, mit der Bewohnerschaft, gerade bei Grenzverletzungen, wenn wir schon was sehen, wo jemand, bleiben wir mal beim Herrn Müller, das ist immer so mein Paradebeispiel, wenn wir schon sehen, dass Herr Müller vielleicht da Avancen bei Frau Schmidt hat und sie dann doch bedrängt und wir aber merken, okay, sie fühlt sich aber irgendwie unwohl, da schon zu intervenieren und da zu schauen, woran liegt das vielleicht auch? Und Herrn Müller, auch wenn er eine Demenz hat, natürlich kann man nicht mehr so kognitiv mit ihm sprechen, wie es ohne Demenz wäre. Aber trotzdem da auch nochmal zu schauen, was für andere Ansätze haben wir vielleicht, um es für Frau Schmidt angenehm zu machen und dass sie sich nicht mehr so belästigt fühlt. Und gleichzeitig aber zu gucken, was braucht Herr Müller vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle? Fehlt ihm da vielleicht auch die Nähe, die Zärtlichkeit, ja, weil er vielleicht auch niemanden mehr hat? Und da muss man einfach nochmal gut hinschauen und auch da einfach im Gespräch bleiben.
Also, ich höre daraus, das Team ist wichtig.
Ja.
Also die Reflexion im Team und auch, dass man als Kollegium dann auch auf einer Linie ist. So, das habe ich verstanden.
Ja,
okay,
total.
Sehr spannend. Ja. Jetzt könnte es ja in einem Altenheim auch vorkommen, und das ist ganz sicher so, dass Pflegepersonen oder auch Mitarbeitende der Hauswirtschaft von Bewohnerinnen und Bewohnern bedrängt werden. Wie werden die auf diese Situation vorbereitet? Weil die müssen ja irgendwie dann in der Situation reagieren, wenn die angefasst werden.
Ja, so. Auch das thematisiere ich bei mir in der Präventionsschulung, weil ich der Meinung bin, also natürlich sind die Erwachsenen Schutzbefohlenen zu schützen und die können sich auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch nicht mehr so wehren. Deswegen sprechen wir hauptsächlich auch über die Erwachsenen Schutzbefohlenen. Aber ich finde das auch immer wichtig, das nochmal zu betonen, dass es auch auf, wie Sie schon in Ihrem Beispiel beschrieben haben, dass es auch andersrum geht. Und dass die Mitarbeiter nicht das Gefühl haben, ja, wir müssen alles über uns ergehen lassen und die Bewohnerschaft darf machen und tun, was sie wollen, weil auch mal in einem Fall der Satz gefallen ist, ja, ihr seid doch dafür da und ich bezahle euch doch schließlich dafür. So, und das ist natürlich nicht so, also um das auch nochmal ganz klar zu sagen. Und auch da versuche ich, die Mitarbeitenden zu stärken, auch da wieder ihre Grenzen zu wahren, weil natürlich bewegen die sich in einem Grauzonenbereich. Wir sind sehr eng am Menschen dran, sprich Pflege, Intimpflege, das ist alles etwas, was zu deren beruflichen Alltag gehört. Nichtsdestotrotz haben auch die Mitarbeitenden Grenzen und dürfen diese Grenzen wahren. Und auch das dann zu thematisieren, ich sage dann auch immer, sprecht es an. Meistens sind die sowieso peinlich berührt, weil ihnen da vielleicht gerade eine Erektion passiert ist oder so, ja, die vielleicht auch in dem Moment nicht gewollt ist, weil es die Intimpflege ist. Entweder darüber zu sprechen oder zu sagen, okay, Herr Müller, ich merke gerade, hier kommen gerade romantische Gefühle auf. Ich komme in 10 Minuten wieder, ne, bis sie sich abreagiert haben, so. Also auch da nochmal das Handeln vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu äußern und ganz klar auch, wenn es zu Übergrifflichkeiten kommt, das zu melden und da auch seine Grenzen zu wahren und sagen, hier, das möchte ich nicht mehr. Und da müssen wir auch gucken, wie wir als Einrichtung da umgehen können mit, dass solche Situationen auch einfach nicht mehr passieren.
Ja, spannendes Thema. Grenzen setzen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig dann in einer, überhaupt wenn es um Sexualität geht und natürlich auch in einem Heimkontext.
Ja, total wichtig. Erfahrungsgemäß fällt es den Mitarbeitern schon schwer. Also so, was ich jetzt so über die 2,5 Jahre immer so erzählt bekommen habe, auch in den Präventionsschulungen, hat man manchmal so das Gefühl, dass sie sich das auch an der einen oder anderen Stelle nicht trauen, weil sie dann nicht genau wissen, gehört das noch mit zu meinem Arbeitsfeld, kriege ich Probleme? Und ich kann ja jetzt nur von unseren Einrichtungen sprechen und mit den Hausleitungen, mit den Pflegedienstleitungen, mit denen ich zusammenarbeite, und alle Hausleitungen, alle Pflegedienstleitungen stehen da hinter ihren Mitarbeitenden. Und der soziale Bereich ist sowieso immer ein Feld, wo wir uns immer in einer Grauzone befinden. Also ich habe, hatte ich ja erzählt, ich bin in erster Instanz Erzieherin gewesen. Und damals, als ich mit 16,5 Jahren die Ausbildung angefangen habe, war somit der erste Satz, ja, schön, dass ihr alle da seid. Und ab heute steht ihr mit einem Bein im Gefängnis. Und das war halt so, okay, Schluck, vielleicht gehe ich doch in den kaufmännischen Bereich. Also es ist ja tatsächlich so. Und jeder Mensch hat andere Grenzen. Und ich vergleiche das immer so mit, wenn wir im Tanzkurs sind, ist das immer dein Tanzbereich und mein Tanzbereich. Und wir müssen gucken, wo sich die Überschneidungen treffen, wo es okay ist für mein Gegenüber und für mich. Und das dann aber auch zu verbalisieren und zu sagen, Mensch, wenn ich traurig bin, möchte ich nicht in den Arm genommen werden. Das ist zwar lieb gemeint, aber beim nächsten Mal, weiß ich nicht, sitz einfach nur daneben und wir schweigen oder so, ja. Aber da einfach auch immer wieder die herzliche Einladung, über die Grenzen zu sprechen. Wo ist meine persönliche Grenze? Weil auch wir haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also Sie haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht wie ich und dementsprechend sind meine Grenzen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle anders gesteckt als bei Ihnen. Und das kann ich aber ja nicht, ich habe kein Röntgenblick, leider. An der einen oder anderen Stelle würde ich es mir wünschen, aber ich kann das halt nur, meine Uroma hat immer gesagt, sprechende Menschen kann geholfen werden. Und das ist das, was ich immer versuche, meinen Pflegekräften, meinen Mitarbeitenden in den Einrichtungen auf den Weg zu geben. Weil nur so können wir auch gewisse Situationen vielleicht auch vermeiden, wenn wir den Schlenker wieder zu den Vermeidungen schlagen wollen, weil dadurch dann vielleicht auch unangenehme Situationen für beide nicht mehr entstehen. Deswegen ist das so wichtig. Also ich bin ein totaler Verfechter von Kommunikation. Wie Sie vielleicht merken, ist es eins meiner Lieblingsthemen, auch in den Schulungen. Und alle verdrehen dann schon immer die Augen, oh, die Frau Börner mit ihrer Kommunikation. Aber letztendlich, es ist so, so wichtig, dass wir darüber sprechen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann entstehen leider auch schwierige Situationen auf beiden Seiten.
Ich höre daraus Schulung, Schulung, Schulung und ganz viel Kommunikation.
Ja.
Was würden Sie denn Einrichtungen der Altenhilfe oder überhaupt sozialen Einrichtungen, die ja alle mit Menschen zu tun haben, was würden Sie denn da empfehlen? Wie sollen die sich dem Thema stellen? Was wäre der richtige Angang?
Puh, also ich glaube, eine grundsätzliche Empfehlung oder eine allgemeingültige Empfehlung gibt es da nicht, weil ich glaube, jedes Haus, jede Einrichtung ist unterschiedlich, auch von der Bewohnerschaft her hat einen unterschiedlichen Schwerpunkt. Also wir haben auch Pflege, die auf junge Pflege ausgelegt ist oder auf Parkinson-Pflege. Also ich glaube, auch da gibt es auch nochmal Unterschiedlichkeiten. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir regelmäßig auch dazu reflektieren und vielleicht auch gerade in den Teams, also wenn es Übergaben gibt oder mal eine Teamsitzung oder so, solche Themen auch mit anzusprechen und da einfach das immer wieder so ein bisschen auf den Plan zu rufen. Weil bei uns ist es tatsächlich so, dass wir eine Auffrischungsschulung nach 5 Jahren haben und an der einen oder anderen Stelle ist es vielleicht auch zu lange. Also Sensibilisierung ist an der Stelle, glaube ich, das richtige Wort, immer wieder sensibel für das Thema zu sein und immer wieder so ein bisschen wach zu rütteln. Und ich glaube, das fehlt an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch und das wäre vielleicht so ein bisschen meine Empfehlung. Sensibel sein. Und es muss ja auch nicht jeden Monat auf den Tisch kommen. Aber dass man da wirklich regelmäßig vielleicht auch mal am Ball bleibt und einfach auch mal schaut. Und ich glaube, das machen viele Einrichtungen auch schon, wenn es da gerade auch um Biografiearbeit geht. Also da kommen ja vielleicht auch noch mal so die ein oder anderen Geschichten auch auf den Tisch. Und wir haben nun mal auch, gerade die Kriegsgeneration wissen wir ja auch, dass ganz, ganz viele sexualisierte Gewalt erfahren haben. Und diese Menschen da ja auch Schwierigkeiten haben, drüber zu sprechen. Aber sich das einfach nochmal bewusster zu machen und das erklärt an der einen oder anderen Stelle ja auch viele Handlungen von den Menschen, die wir vielleicht im ersten Moment gar nicht verstehen, die vielleicht uns auch im Alltag vielleicht erstmal lästig sind oder die uns vielleicht auch nerven, weil wir ständig den Kleiderschrank vielleicht wieder einräumen müssen, weil in der Nacht der Kleiderschrank ausgeräumt wurde. Aber für diese Person hat es in ihrer Situation, in der, was sie gelebt hat, erlebt hat, hat es, ich nenne das immer so, jede Handlung hat einen guten Grund. Wir wissen den guten Grund vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nicht, aber wir können versuchen, das herauszufinden und gucken, wie wir da an der Stelle auch mit umgehen können. Und das finde ich total wichtig. Also Biografiearbeit ist sowieso etwas, was ich total wichtig und auch total spannend finde. Ja, das kommt vielleicht auch ein bisschen zu kurz, weil Pflege natürlich auch sehr unter Druck steht. Wir haben Pflegepersonalmangel, wir haben super viele Dienste, die abgedeckt werden müssen, wir haben super viele Standards, die wir erfüllen müssen. Und da ist es dann natürlich auch schwierig, Biografiearbeit so intensiv zu leben. Aber ich weiß, dass unsere Einrichtungen das Bestmöglichste geben und versuchen, das herauszufinden und an der einen oder anderen Stelle wissen wir es dann auch und können dann da auch ein bisschen anders mit umgehen. Das war jetzt sehr lang.
Danke für dieses Statement. Welche Frage habe ich denn vergessen zu stellen? Oder andersrum gefragt, was möchten Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben zu dem Thema?
Mutig zu sein, offen zu sein, mutig zu sein, in das Gespräch zu gehen. Also natürlich ist es für mich jetzt einfach, das zu sagen, weil ich mich da sehr viel mit dem Thema jetzt ja auch beschäftigt habe und das quasi mein täglich Brot ist und Ja, aber seien Sie mutig, mit den Bewohnerinnen darüber zu sprechen, mal zu fragen oder auch, wenn da eine Bewohnerin oder ein Bewohner ist, der ihre Geschichte erzählen möchte, hören Sie zu. Und ja, ein offenes Ohr finde ich ist immer wichtig an der Stelle und ja, gleichzeitig mutig zu sein, aber auch seine eigenen Grenzen zu wahren. Ich glaube, das ist etwas, was ich den Zuhörenden mitgeben möchte, ja.
Was für ein Schlusswort. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne.
Sie hörten Caritas Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Caritas.